beim Hören der Nachrichten in den letzten Tagen, da ist mir ein Thema oder ein Begriff aufgefallen. Es geht euch wahrscheinlich ähnlich. Dort ging es gehäuft in letzter Zeit um Angriffe. Messerangriffe haben sich gehäuft, Angriffe auf Politiker haben sich gehäuft. Das Thema steht im Raum, greift Russland uns vielleicht auch irgendwann mal an. Also man hat das Gefühl, dieses Wort Angriff, das ist in letzter Zeit sehr, sehr präsent in unseren Medien. Und heute schauen wir uns einen anderen Angriff an, und zwar den Angriff auf das Evangelium. Und ich muss sagen, wenn man sich so diese Überschrift liest, Angriff auf das Evangelium, vielleicht stellt man sich dann irgendwie so fiese, dunkle Gestalten vor, die irgendwie einen Plan schmieden und das Evangelium angreifen wollen. Aber wenn wir uns heute den Predigttext einmal anschauen, dann merken wir, dass der Angriff auf das Evangelium heute etwas anders gelagert ist, als wir uns das jetzt vielleicht so auf den ersten Blick vorstellen können. Was wird im Allgemeinen angegriffen? Alles, was wertvoll ist. Geld wird angegriffen, wenn irgendwo Geld oder Wertsachen gelagert werden, dann muss man sie vor Angriffen schützen. Freiheit ist etwas Wertvolles, wird auch immer wieder angegriffen, muss man schützen. Wir haben in letzter Zeit vielleicht oft das Wort gehört, wir müssen die Demokratie verteidigen. Die Demokratie wird angegriffen, ist ein hohes Gut und das muss verteidigt werden. Das Wertvollste aber ist das Evangelium. Und deswegen ist der Angriff auf das Evangelium der massivste, der stärkste Angriff, den man sich vorstellen kann. Und wo es Angriffe gibt, dann gibt es auch in der Regel Verteidigung. Keiner von uns würde das Wertvollste, was er hat, einfach kampflos preisgeben. Und deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben. Die drei Überschriften, die wir jetzt sehen als nächstes: Verteidige das Evangelium mit einem authentischen Leben, verteidige das Evangelium um jeden Preis und verteidige das Evangelium um jeden Preis, aber bei Randfragen sei barmherzig. Wir starten in den ersten Punkt: Verteidige das Evangelium mit einem authentischen Leben. Und wir lesen uns die ersten Verse aus dem Abschnitt Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Als dann aber Kephas nach Antiochia kam, musste ich ihm öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führt, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas, zu Petrus: Wenn du als Jude wie ein Nicht-Jude lebst, warum zwingst du dann nicht Juden, jüdisch zu leben? Wir haben hier die Situation, dass Petrus nach Antiochia gereist ist, ist etwas weiter weg von Jerusalem. Den Grund der Reise wissen wir nicht genau, warum Petrus dahin gereist ist. Und wir wissen auch nicht den Zeitpunkt, wann Petrus nach Antiochia gereist ist. Wir können vermuten, dass er nach dem Apostelkonzil, also nach Apostelgeschichte 15, dass er danach dorthin gereist ist und wahrscheinlich auch, bevor sich Paulus und Barnabas getrennt haben, also vor der zweiten Missionsreise. Irgendwo so dazwischen, eventuell, ist Petrus dann nach Antiochia gereist. Auf jeden Fall befinden sich Petrus und Paulus an einem Ort. Sie sehen sich, begegnen sich, schließen sich in die Arme und freuen sich aneinander. Das vielleicht auch, aber das lesen wir nicht. Wir lesen hier, dass es zu einer Konfrontation kommt zwischen Petrus und Paulus. Diese zwei, und das gibt es eben auch, diese zwei Schwergewichtler der damaligen Kirche, sie kommen zusammen und als erstes gibt es eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung, und zwar öffentlich. Paulus ist hier der Initiator dieser Auseinandersetzung, und als sie sich gegenüberstehen, stellt Paulus Petrus zur Rede. Es gibt Menschen, die das sehen, die das beobachten können, die dabei sind. Man könnte jetzt vielleicht als erstes fragen, war Paulus streitsüchtig? War Paulus einer, der, dem man es nie recht machen konnte, der jetzt einen Streit anfängt? Und mochte Paulus es gerne, dass alle nach seiner Nase tanzen? Hat Paulus selber vergessen, was er geschrieben hat über Geduld, über Friedfertigkeit, über Liebe, über Freundlichkeit? Und tatsächlich müssen wir festhalten, dass es der zweite Streit von Paulus ist. Einer der zwei Auseinandersetzungen, und mit Barnabas hat sich Paulus dann später auch noch angelegt auf der zweiten Missionsreise. Paulus wusste sehr gut, wen er da vor sich hatte, und er hat sich das gut überlegt, was er da tut. Und weil Petrus so eine gewichtige Person der damaligen Kirche war, sah es Paulus umso nötiger, ihn zur Rede zu stellen, ihn zu konfrontieren, denn es ging hier nicht um Geschmacksfragen. Es ging hier nicht um finanzielle Fragen. Es ging hier auch nicht um Traditionsfragen, also irgendwie um Randfragen des Geschehens, sondern es ging hier wirklich um den Kern des Evangeliums, um die zentrale Frage: Hat Gott die Heiden genauso angenommen wie die Juden, und hat er ihnen genauso den Heiligen Geist gegeben, dass die Heiden nicht mehr zuerst Juden werden müssen oder nicht? Das war der Kern der Frage, das war die Auseinandersetzung. Die Zeit der ersten Gemeinde war eine besondere Zeit. Es war die Zeit des Einpfropfens, des wilden Astes, so wie Paulus es in Römer 11 erklärt. Das kollektive Gedächtnis der Juden, das war geprägt davon über Jahrtausende: Wir sind das auserwählte Volk. Gott hat uns erwählt. Sie haben eine gut dokumentierte Geschichte mit Gott gehabt, die Juden. Sie konnten auf lange Zeit zurückschauen und sich erinnern, was vor 2000 Jahren passiert ist und länger, wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat. Diese strikte Trennung von anderen Völkern saß den Juden tief in den Knochen. Und gerade Petrus hat auch so eine geniale Erfahrung gemacht, wenn wir Apostelgeschichte lesen. Dort sieht Petrus beispielsweise in einem Traum, ein Tuch kommt herab mit reinen und unreinen Tieren, und Gott sagt zu ihm: Nimm und iss. Und Petrus weigert sich. Dreimal sagt Gott zu ihm: Nimm und iss, und Petrus weigert sich. Anschließend wird Petrus zu dem römischen Hauptmann Cornelius geschickt. Und Petrus sagt auch noch zu ihm: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und dann sagt Petrus weiter: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht sieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Eine Wahrheit, die Petrus erstmal sacken lassen musste in sich, die er erstmal verstehen musste, weil er bis dahin so anders geprägt war. Apostelgeschichte 11 lesen wir: Petrus kommt anschließend nach Jerusalem, und sofort sind die Juden da, die sagen: Wir haben gehört, dass du mit Nichtjuden gegessen hast. Warum hast du das gemacht? Und Petrus muss sich plötzlich verteidigen. Und er erzählt dann die Geschichte mit Cornelius, und dann lesen wir Apostelgeschichte 11: Als die Juden das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Das hat sich ausgebreitet, das hat in vielen Köpfen, musste das erstmal Klick machen in der damaligen jüdischen Bevölkerung. Die Heiden sind mit hineingenommen. Sie bekommen genauso den Heiligen Geist. Dann kommt es etwas später zum Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Da kommt genau diese Frage wieder auf den Tisch. Die Leute kommen zusammen, Paulus ist da, Petrus ist da, Jakobus ist da, also alle drei großen Schwergewichtler der damaligen Zeit. Und Petrus spielt da auch eine große Rolle, und er sagt dort, das lesen wir auf der nächsten Folie, die ich mitgebracht habe: Meine Brüder, das ist die Rede, nachdem sie da hin und her debattiert haben, spricht Petrus: Meine Brüder, Gott hat euch schon vor langer Zeit seine Entscheidung klargemacht. Ihr wisst, dass die nichtjüdischen Völker durch meinen Mund die Heilsbotschaft hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, hat es bestätigt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Gott macht zwischen ihnen und uns keinen Unterschied. Und durch den Glauben hat er auch ihre Herzen gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auferlegen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Im Gegenteil, wir sind davon überzeugt, dass wir genauso wie sie allein durch die Gnade des Herrn gerettet werden. Da beruhigte sich die ganze Versammlung und alle hörten Barnabas und Paulus zu, die von allen Zeichen und Wundern erzählten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Dieser Petrus, der das alles erlebt hat, so klare Zeichen erlebt hat, wo Gott ihm sagt, ich habe die Heiden genauso angenommen, genauso den Heiligen Geist gegeben, dieser Petrus verhält sich plötzlich so, als wäre das alles nicht geschehen. Als hätte er das alles nicht erlebt, als hätte er das alles nicht verstanden. Er hat sich mit Heiden getroffen, sie haben zusammen gegessen, haben Gemeinschaft gehabt. Dadurch hat Petrus gezeigt, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, ich kann Kontakt haben mit Nichtjuden. Und dann kommen die Leute von Jakobus und Petrus tut plötzlich so, als gäbe es diese Wahrheit nicht. Als wäre das alles nicht passiert, als hätte Gott die Heiden nicht angenommen. Und er trennt sich von seinen Geschwistern, die genauso Geschwister im Glauben waren. Und ich habe mich gefragt, warum tut Petrus das? Warum zieht er sich hier plötzlich zurück? Petrus, der engste Jünger Jesu war, der anfangs Jesus mit seinem Leben und mit seinem Schwert verteidigen wollte, dann später doch feige war. Dann aber lesen wir, wie Petrus öffentlich auftritt in Jerusalem nach der Himmelfahrt. Scharen von Menschen bekehren sich. Mit Johannes zusammen hat er einiges erlebt. Sie haben vor dem Hohen Rat gestanden. Und dann lesen wir, dass Petrus zum Beispiel sagt vor dem Hohen Rat, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ein mutiges Auftreten von Petrus. Dann später sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus, der sich einsetzt für das Evangelium, der mutig ist. Und dieser manchmal so mutige Petrus zieht sich hier plötzlich in Antiochien zurück von den nichtjüdischen Geschwistern und er lässt sie im Stich. Und ich stelle mir vor, dass die nichtjüdischen Geschwister sich ein bisschen verraten fühlen, fallen gelassen fühlen. Paulus verlässt sie. Hatte er Angst vor Jakobus? Jakobus war damals der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und Jakobus war bekannt, dass er eher traditionell jüdisch gelebt hat. Und hier sehen wir, dass Petrus mit seinem Verhalten in gewisser Weise das Evangelium angegriffen hat, für ungültig erklärt hat, nicht dem Evangelium gemäß gehandelt hat, nicht gehandelt hat nach dem, wie Gott ihm eigentlich deutlich gemacht hat, ich habe die Heiden genauso angenommen und ihnen den Heiligen Geist gegeben. Paulus wollte Petrus nicht schlecht machen. Paulus war auch nicht streitsüchtig. In den Versen vorher, das haben wir letzten Sonntag gehört, da haben wir gelesen, dass Paulus sagt, ich bin dann nach Jerusalem gekommen und ich habe mich mit allen besprochen über das Evangelium. Wir haben letztes Mal über die Einheit des Evangeliums gehört. Und da waren Jakobus dabei, da war Petrus dabei und sie haben gesprochen untereinander und sie haben sich verständigt und geeinigt. Das ist das Evangelium und das wollen wir ausbreiten. Diese Botschaft wollen wir weiterbringen. Und plötzlich handelt Petrus gar nicht so nach dieser Botschaft. Er handelt anders. Und Paulus hat ihn schon als Säule der Gemeinde auch genannt. Er hat ihn akzeptiert, er hat Petrus respektiert. Und welches Gewicht Petrus hatte, das sehen wir daran, dass sogar standfeste Männer wie Barnabas plötzlich anfingen zu heucheln. Und das ist hier das eigentliche Problem, diese Heuchelei. Ob Petrus ein gewisses Bild von sich wahren wollte vielleicht, dass er dachte, oh, wenn die aus Jerusalem von Jakobus kommen und sehen, ich esse hier mit Nichtjuden, sie bringen das nach Jerusalem und erzählen das dort weiter, das möchte ich nicht. Vielleicht hat er Angst vor Jakobus, dass er dann Ärger bekommt von Jakobus. Aber vielleicht ist Petrus auch in sein altes Denkmuster wieder zurückgefallen. Eigentlich müssten alle jüdisch leben. Eigentlich ist das das eigentliche und fromme Leben. Ich weiß nicht, vielleicht auch alles zusammen. Ich weiß nicht, was Petrus genau durch den Kopf gegangen ist. Aber gerade in dieser Zeit damals, in dieser Übergangszeit, in dieser Einpfropfzeit, wo der wilde Ast, wo die Heiden eingepfropft werden, wie Paulus es erklärt, war es wichtig, dass klar war, die Gemeinde soll aus Heiden und Juden gleichermaßen bestehen. Petrus hat sich aber so verhalten, als wären weiterhin die jüdischen Gesetze wichtig, also kein Umgang mit den Heiden, Speisegebote einhalten und alles, also wieder unter das Gesetz zurückkehren, als wäre man Jude, als wäre Jesus gar nicht gestorben. Das Problem war nicht, dass Petrus selber auch jüdisch leben wollte. Das Problem war, das lesen wir ja auch, dass Petrus den Anschein erweckt, Jesus allein genügt nicht. Sondern wenn Jesus, dann musst du aber auch noch dies und das und jenes tun, dies und das und jenes halten. Jesus allein genügt nicht. Und er wollte sogar den anderen diese Last auferlegen, wovon er auf dem Apostelkonzil selber gesagt hat, warum wollt ihr den Heiden dieses Joch auferlegen, das nicht mal wir tragen können? Und plötzlich verhält sich Petrus so, dass dieses Joch auf den Heiden auferlegt werden muss. Sie müssen jüdische Gesetze einhalten. Und hier geht Paulus in die Konfrontation. Er sieht, Petrus hat sich falsch verhalten und er sieht auch, andere Menschen lassen sich mitreißen, sogar Barnabas. Und hier war Paulus mutig und klar genug und es musste öffentlich sein, damit es allen klar war. Für Petrus war das mit Sicherheit eine sehr unangenehme Situation. Wir wissen nicht, wie Petrus sich verhalten hat in dieser Situation. Und den Vorwurf der Heuchelei, den Paulus hier Petrus vorwirft, diesen Vorwurf hat Petrus oft gehört, wie Jesus diesen Vorwurf an die Pharisäer genannt hat, an die Pharisäer vorgeworfen hat. Und jetzt muss sich dieser Petrus diesen Vorwurf selber gefallen lassen, den Vorwurf der Heuchelei. Aber Paulus sagt das ja schon am Anfang vom Galaterbrief, selbst wenn ein Engel oder wenn ich ein anderes Evangelium bringe. Und hier sehen wir, dass Petrus zwar nicht mit Worten ein anderes Evangelium erzählt hat, aber mit seinen Taten genau dem Evangelium entgegengesetzt gehandelt hat. Er tat so, als ob die Heiden noch nicht ganz dazu gehörten, als ob das Evangelium doch nur den Juden vorbehalten wäre. Und ich weiß nicht, vielleicht spielt hier auch noch so ein geistliches Elitedenken mit. Wir, Gott hat uns erwählt. Ihr müsst werden wie wir. Und wir sehen hier auch noch ein weiteres Problem. Petrus ist wahrscheinlich damals nicht einfach ferngeblieben, sondern es fällt ja auf. Petrus war vorher bei dem Essen dabei und jetzt plötzlich ist er nicht dabei. Die Leute stellen sich Fragen, wo ist er denn jetzt? Was ist mit Petrus los? Und die Menschen stellen sich Fragen und vielleicht hat Petrus dann noch angefangen, sein Verhalten zu rechtfertigen. Und Paulus sagt ja zu Petrus, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wahrscheinlich fängt Petrus an, dann zu erklären, naja, wisst ihr, vielleicht müsste man doch dies eine oder andere. Hier sehen wir, eins vorzugeben und etwas anderes zu tun. Und dann noch dem anderen zu sagen, das musst du auch tun. Und ich denke mal, wir alle haben hin und wieder mal mit diesem Sachverhalt Probleme. Dass wir damit konfrontiert sind. Dass wir da vielleicht selber so handeln. Und anfangs dachte ich immer, dieses Problem mit dem Gesetz und Gesetz einhalten zu wollen, das ist ein typisch jüdisches Problem. Das ist nicht so sehr für die Heiden. Aber je länger, desto mehr erkenne ich, das ist eigentlich ein Grundproblem von uns. Auch wenn wir nicht zum alttestamentlichen Gesetz vielleicht kehren, so haben wir doch manchmal vielleicht andere Dinge, wo wir meinen, naja, wenn ich das tue, dann kann ich doch ein bisschen mithelfen, dann kann ich mir vielleicht so ein bisschen den Himmel verdienen, nicht ganz so aus Gnade. Vielleicht denken wir das nicht so explizit, aber das Verhalten steckt in uns. Und dann meinen wir vielleicht auch manchmal, mein Bruder, meine Schwester neben mir, sie muss genauso handeln. Ich sehe hier einige Parallelen zu uns. Wir können festhalten, auch die größten Menschen unserer Zeit sind fehlerhaft. Das sehen wir in diesem Bericht. Menschen sind Menschen. Auch Petrus und Paulus. Das schmälert nicht das, was Petrus und Paulus geschrieben haben in ihren Briefen. Und dennoch sehen wir, jeder Mensch hat seine schwachen Phasen und jeder Mensch hat manchmal auch Handlungen, wo er im Nachhinein denkt, da habe ich falsch gehandelt. Letzte Woche war hier jemand vom Wasserwerk und der hat vorne irgendwie die Wasserleitung geprüft. Und ich sehe, da ist jemand vom Wasserwerk, ein Bulli steht und ich bin da auf den Mann zugegangen. Habe ich gefragt, was machen Sie da? Und so, ja, ich prüfe hier alles. Und wir kamen in so ein kurzes Gespräch. Und dann wollte ich eigentlich schon gehen und ich sage, naja, ich hoffe, Sie geben Ihr Bestes. Irgendwie habe ich das so von mir gegeben. Und er sagte, ja, ich versuche es, aber es klappt natürlich nicht immer. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber ihr natürlich auch. Ich sage, ja, natürlich, wir geben auch unser Bestes, aber es gelingt auch uns nicht immer. Wie? Auch als Christen? Ich sage, ja, auch als Christen. Ich war erst erstaunt, warum diese Frage so kam. Ich weiß auch nicht, mit welchen Christen er sonst vielleicht so in Kontakt gekommen ist. Aber er fragte nochmal nach, auch ihr als Christen macht Fehler? Ich sage, ja, auch wir Christen machen Fehler. Und wir sehen das, dass wir einfach manchmal unsere schwachen Momente haben. Das sehen wir auch hier in unserem Text. Das nächste, was wir sehen, unsere Handlungen können andere Menschen beeinflussen. Das fordert uns auf, bedacht, besonnen zu handeln. Und unsere Handlungen können sogar andere Menschen verführen, dahin bringen, dass sie falsch handeln. Als nächstes sehen wir, bei solchen Konfrontationen sollte es um die Sache gehen und nicht um die Person. Paulus hat Petrus nicht schlecht gemacht, er hat ihn nicht schlecht behandelt, er hat nicht hinterrücks geredet, er hat nicht Lügen in die Welt gesetzt, er hat ihn als Säule der Gemeinde bezeichnet und dennoch ist er zu ihm hin und hat ihn konfrontiert und das in aller Öffentlichkeit. Und in solchen Konfrontationen ruhig und sachlich zu bleiben, ist nicht immer einfach. Als nächstes sehen wir, manchmal braucht es auch eine öffentliche und eine mutige Konfrontation. Aber immer mit dem Wunsch, das Evangelium wieder klar leuchten zu lassen. Es geht um das Evangelium. Der nächste Punkt, das Evangelium wird nicht nur von außen angegriffen. Manchmal sind wir diejenigen, die in einer Gemeinde sind, diejenigen, die bewusst oder unbewusst, vielleicht manchmal durch falsche Motive geleitet, diejenigen sind, die das Evangelium in gewisser Weise angreifen, für ungültig erklären, dem Evangelium entgegengesetzt handeln. Wenn das Evangelium von außen angegriffen wird, zum Beispiel bei der Geschlechterfrage oder liberale Theologie, dann können wir das manchmal sehr, sehr schnell identifizieren und sagen, das ist der Feind. Aber manchmal ist der Angriff viel subtiler, viel unterschwelliger. Vielleicht ist der Angriff manchmal von uns, die wir in der Gemeinde sind, vielleicht geht er von da aus, vielleicht lassen wir uns durch falsche, niedere Motive leiten, wie Heuchelei oder andere Dinge. Und vom Kopf her wissen wir das. Heuchelei ist falsch, Heuchelei ist eine Sünde. Denn wir alle, die wir in der Gemeinde sind, haben uns eines Tages als Sünder identifiziert. Wir haben uns als Sünder geoutet. Und doch haben wir manchmal vielleicht zum Nachhinein das Gefühl, naja, vielleicht kann ich doch mein Image ein bisschen aufpolieren. Vielleicht war ich doch nicht ganz so schlecht. Vielleicht kann ich doch das ein oder andere noch retten. Und vielleicht erhoffen wir uns von dem ein oder anderen in der Gemeinde einen Schulterklopfer. Und dann denken wir vielleicht insgeheim, Gott wird sich freuen. Und das ist ein riesiger Irrglaube. Deswegen lasst uns immer wieder aufs Neue Christus zentriert bleiben. Lasst uns immer wieder aufs Neue hinterfragen, was treibt mich an? Warum tue ich, was ich tue? Dennis hat es in der Einleitung heute gebracht. Warum bin ich hier? Warum tue ich das? Und warum tue ich viele andere Dinge in meinem Leben? Handle ich nach dem Evangelium oder nicht? Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, verteidige das Evangelium um jeden Preis. Paulus wusste, wer Petrus ist, und Paulus hat sich das gut überlegt, was er da tut. Soll ich den Petrus in aller Öffentlichkeit zur Rede stellen? Ich weiß nicht, ob Paulus sich gedacht hat, vielleicht mache ich das doch lieber Vier-Augen-Gespräch. Vielleicht mache ich das doch lieber schriftlich. Ich schreibe ihm einen Brief. Vielleicht doch nicht öffentlich. Aber ich stelle mir so vor, dass Paulus überlegt und immer wieder zu dem Punkt zurückkommt, es geht schließlich um das Evangelium. Es geht nicht darum, was ich will, es geht nicht darum, was du willst, es geht um das Evangelium. Es geht um die wichtigste Sache der Welt. Und wenn das Evangelium schon von Anfang an falsch verstanden wird, dann zieht sich das über Generationen hinweg und über Generationen hinweg wird ein falsches Denken vom Evangelium weitergegeben und das muss jetzt geklärt werden. Es muss jetzt klargestellt werden. Und gerade, dass es Paulus und Petrus und Jakobus auch noch, also man könnte sagen, die Giganten der damaligen Kirche waren, gerade deswegen hat dieses Thema auch seine Aufmerksamkeit bekommen. Gerade deswegen haben die Leute hingehört. Was, Paulus und Petrus? Und Paulus war bereit, auch wenn es zu einer unangenehmen Situation kam, dieses zu klären. Und anhand dieses Vorfalls mit Petrus erklärt Paulus den Galatern im Folgenden den Kern des Evangeliums. Wir lesen uns die folgenden nächsten Verse vor. Also Paulus spricht zu Petrus: Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt, um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können. Und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffte, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein. Damit ich für Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Warum ist es so wichtig, immer wieder für das Evangelium einzutreten und das Evangelium immer wieder gegen Angriffe zu verteidigen? Als erstes dachte ich, wenn wir das Evangelium nicht haben, dann haben wir nichts. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative, dann haben wir einfach nichts. Wenn wir das Evangelium nicht haben, dann haben wir gar nichts. Und zum anderen denke ich mal, erklärt Paulus gerade auch in Römer Kapitel 8, dass unsere menschliche Natur so verdorben ist, so verdreht ist, dass wir das Heiligste, was es gibt, Dennis hat in der Einleitung von Heiligkeit gesprochen, das Heiligste, was es gibt, Jesus Christus kommt auf diese Welt und wir verdrehten, verkehrten Sünder bringen es fertig, das Heiligste zu verurteilen und mit Mördern zusammen am Kreuz als Verbrecher dastehen zu lassen. So verdreht ist unsere menschliche Natur. So sündig sind wir, so tief sind wir gefallen. Wir sehen also am Kreuz immer wieder, wie tief wir in Sünde gefallen sind und wie verdreht unser Denken ist. Die zentrale Frage hier ist ja auch, wie wird man gerechtfertigt vor Gott? Die Frage der Rechtfertigung, das ist das zentralste Thema, es ist das Evangelium. Und ich weiß nicht, ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, früher war die Frage vielleicht zentraler für die Leute, wie werde ich gerecht vor Gott? Ich weiß nicht, ob die Leute sich im Allgemeinen heute diese Frage auch stellen. Wie werde ich gerecht vor Gott? Aber wenn man genau hinhört in unserer Gesellschaft, dann merken wir, dass das Wort Gerechtigkeit ein ganz zentralen Punkt in unserer Politik, in unserer Gesellschaft ist. Gerechtigkeit wird überall gefordert. Wir lesen in unseren Medien von sozialer Gerechtigkeit. Wir lesen von Klimagerechtigkeit, Gerechtigkeit für Tiere, Gerechtigkeit für Geschlechter. Gerechtigkeit ist überall präsent. Weil wir aber Gott abgeschafft haben, Gott keine Rolle mehr existiert in unserem gesellschaftlichen Leben, sind wir gerade dabei, eine Gerechtigkeit aufzubauen, anhand der wir uns selber gerecht sprechen wollen. Und da sehen wir, das Thema der Rechtfertigung sitzt so tief in uns drinne. Allein schon, dass wir Menschen über Gerechtigkeit nachdenken, zeigt, dass wir ein Empfinden für Gut und Böse haben, dass wir moralische Wesen sind, dass wir nicht nur bewegte Materie sind. Diese Frage der Gerechtigkeit ist so zentral und wir sind gerade dabei, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, anhand der wir uns dann selber recht sprechen wollen. Du brauchst Jesu Gerechtigkeit nicht mehr. Du kannst dich selbst rechtfertigen. Da sind wir also dabei und auch das zeigt, wie verdreht, wie sündig unsere menschliche Natur ist, wie sündig, wie tief wir in Sünde gefallen sind. Das heißt, und gerade das Problem bei den Galatern, das ist der nächste Untergedanke, zeigt, selbst wenn wir zum Glauben gekommen sind durch Jesus Christus, selbst dann stehen wir in der Gefahr, in das alte Denken zurückzufallen. Das war bei den Galatern das Problem. Wo Paulus sagt, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Warum wollt ihr wieder dahin zurück? Wir stehen auch in der Gefahr, auch wenn wir anfangs erkannt haben, nur Jesus Christus allein, irgendwann mal dann doch irgendwelche Dinge festzuhalten, zu tun, die uns vielleicht zur Errettung irgendwie helfen können. Und beim Evangelium geht es ums Ganze. Deswegen lohnt es sich, das Evangelium zu verteidigen. Es geht da um ein erfülltes Leben mit Jesus Christus schon jetzt und hier. Und dann einst das ewige Leben. Deswegen lohnt es sich, das Evangelium zu verteidigen, dafür einzustehen. Das ist klar, dass es hell leuchtet. Die Gefahr bei den Juden bestand immer wieder, dass sie zu diesem alttestamentlichen Gesetz zurückkehren und so tun, als gäbe es den Tod Jesu nicht. Dabei war das jüdische Gesetz eigentlich nur den Juden gegeben, zum einen, und das sollte als Hinweis auf Jesus gedacht und verstanden werden, dass dieses Gesetz auf Jesus hinweist. Ich möchte das vielleicht mal anhand dieser Schwimmflügel kurz deutlich machen. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel. Kinder, die noch nicht schwimmen können, die haben Angst vor tiefem Wasser. Und zu Recht, denn man kann ja untergehen, weil das Wasser einen noch nicht trägt. Dann bekommt man irgendwann mal so Schwimmflügel, man zieht sich die an, ihr wisst, wie es funktioniert, und man lernt dabei schwimmen. Die Schwimmflügel, die sind eigentlich nur vorübergehend gedacht, bis du schwimmen kannst. Dann, wenn man irgendwann mal schwimmen kann, dann braucht man diese Schwimmflügel eigentlich nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Schwimmbad und dort sind erwachsene Leute und die ziehen sich alle so Schwimmflügel an. Und ihr kommt ins Gespräch und die sagen euch, naja, vielleicht könnte ich ja plötzlich vergessen haben, wie man schwimmt oder vielleicht trägt das Wasser mich irgendwie dann doch nicht mehr und zur Sicherheit habe ich eben noch diese Schwimmflügel. Sieht albern aus, oder? Aber genau das machen wir manchmal mit solchen Geboten, mit solchen Gesetzen. Vielleicht reicht der Tod Jesu doch nicht und dann will ich doch irgendwie noch irgendwas leisten, irgendwas machen und doch irgendwie noch dazu beitragen, und vielleicht wird Gott dann doch irgendwie zufrieden sein, gnädig gestimmt sein. Und und ich halte irgendwie so ein paar Gebote und das wird schon klappen. Aber der Text heute zeigt uns, der Glaube an Jesus stellvertretenden Tod und Gesetz halten, das sind zwei gegensätzliche Paare. Entweder ich versuche durchs Gesetz gerecht zu werden, schafft keiner, oder Gnade. Wir können das nicht mischen, wir können das nicht mixen. Und in Vers 17 vertieft Paulus auch nochmal den Gedanken, Und dort ist es als Frage formuliert und auch eine sehr, sehr starke Aussage. Und Paulus sagt dort eigentlich, dass unser falsches Verhalten für Menschen, die Jesus nicht kennen, zu einem falschen Rückschluss über Jesus führt. Wenn wir uns falsch verhalten und wir sind Repräsentanten Jesu, Repräsentanten des Evangeliums, dann denken Menschen manchmal, die Jesus nicht kennen, dass auch Jesus so ist. Und Paulus spricht hier dagegen. Das heißt, letzten Endes wäre es ein Angriff auf Jesus selber. Und Paulus verteidigt das hier. Das heißt, wenn die Judaisten, die Menschen, die meinen, das Gesetz auch noch halten zu müssen, Recht haben und Paulus und Petrus sozusagen Sünder sind, weil sie Umgang mit Fremden erlauben, weil sie Speisegebote und so weiter einhalten, dann ist ja Jesus selber ein Diener der Sünde. Das heißt, Jesus befürwortet dieses Verhalten. Dürfen wir dann einfach achtlos sündigen? Und Jesus Christus befürwortet das sogar noch. Und dort heißt es, dieser Ausspruch, ist Jesus ein Diener, ein Diakonus der Sünde? Und ich stelle mir vor, wie es bei Petrus und bei den damaligen Judaisten rattert. Was? Jesus befürwortet Sünde? Das kann nicht sein. Und für Petrus muss das auch ein Schock gewesen sein. Nein, Jesus ist deswegen gestorben. Er befürwortet nicht Sünde. Deswegen sehen wir auch hier die größtmögliche Verneinung, das sei ferne, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Jesus Christus, er rettet von Sünde, aber er befürwortet nicht Sünde. Und im 18. Vers, dort vertieft Paulus nochmal sein Argument, dass nicht im Verlassen des Gesetzes die Sünde besteht, sondern im Zurückkehren des Gesetzes. Wenn ich zu dem Gesetz zurückkehren möchte, das ist Sünde. Wenn ich so tun möchte, als würde Jesu Tod nicht ausreichen, das ist Sünde. Und manchmal sitzen unsere alten Denkmuster so tief und manchmal müssen wir immer wieder aufs Neue darüber nachdenken, was ist Rechtfertigung? Wie werde ich vor Gott gerecht? Dass wir wieder dazu zurückkommen, nur Jesus allein. Außerdem, so argumentiert Paulus im Vers 20, sagt das Gesetz sagt, dass ich für das Gesetz tot bin, denn ich habe das Gesetz übertreten. Also Paulus zeigt die Widersinnigkeit auf. Das Gesetz sagt, Victor, du bist für das Gesetz tot, du hast es übertreten. Warum willst du dann wieder zu diesem Gesetz zurückgehen? Das ist widersinnig. Das ist absurd. Das ist das Argument, das Paulus hier benutzt. Und dann kommt eben der Ausruf von Paulus, ein wunderbarer Ausruf. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Ihr Lieben, das sind die wichtigsten Worte in unserem ganzen Leben. Jetzt lebe nicht mehr ich, Jesus Christus lebt in mir. Das sind die wichtigsten und wertvollsten Worte in unserem Leben. Und wenn wir das mit voller Überzeugung sagen können, dann ist das unser größter Schatz. Wir sind zwar fleischlich noch da, wir existieren, aber Jesus lebt in mir. Das ist das Evangelium. Und diesen Schatz will uns der Teufel auch klauen, er will ihn uns streitig machen. Und dann heißt es, und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Dieses Evangelium muss verteidigt werden. Koste es, was es wolle. Unser ganzes Leben muss diesem Evangelium untergeordnet werden. Dass wir uns ausrichten nach diesem Evangelium. Unser Gemeindeleben muss nach diesem Evangelium ausgerichtet werden. Und ein Leben mit dieser Überzeugung, Jesus Christus lebt in mir. Dieses Leben ist die beste Verteidigung des Evangeliums. Wenn Menschen dem Evangelium gemäß handeln, ist das die beste Verteidigung des Evangeliums. Petrus hat, glaube ich, die Zurechtweisung von Paulus sehr gut verstanden und er hat sie auch akzeptiert. Und ich bin überzeugt, er hat sie auch eingesehen. Wir lesen das nicht direkt, aber Zum einen, wenn wir 2. Petrus am Ende lesen, dort schreibt Petrus, dass er die Schriften von Paulus weiterempfiehlt. Und er sagt, lest diese Schriften, also Paulus hat tiefe Einsichten. Und zum anderen wissen wir auch, dass Petrus bereit war, mit seinem Leben dieses Evangelium zu verteidigen. Petrus hat verstanden, dafür lohnt es sich zu sterben. Ich bin bereit, für dieses Evangelium alles zu geben. Und auch Paulus hat alles hergegeben, um dieses Evangelium hell und klar leuchten zu lassen. Wir könnten jetzt auch noch einen dritten Punkt anschneiden, den werde ich nur kurz ausführen. Worum streiten wir? Auch in Gemeinden gibt es Streit, auch unter Christen gibt es Streit. Wir zerstreiten wir uns manchmal um Randfragen, um Traditionen, um Finanzen. Geht die Konfrontation manchmal darum, ich möchte zeigen, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte meine Interessen durchbringen? Oder was ist der Punkt, dass wir uns streiten? Ich habe den letzten Punkt eben so überschrieben, verteidige das Evangelium um jeden Preis, aber bei Randfragen sei barmherzig. Paulus ging es nicht darum zu zeigen, wer der Wichtigere ist, du oder ich. Es ging hier wirklich um das Evangelium, so wie Paulus das hier in Vers 21 abschließend zusammenfasst. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen, denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Ihr Lieben, wenn wir ans Kreuz blicken, dann ist alles drinne für uns. Alles. Es genügt. Da ist alles für uns mit dabei. Lasst uns achtsam sein, dass wir nicht in alte Denkmuster zurückfallen. Lasst uns achtsam sein, dass uns nicht falsche, irgendwelche niederen Motive anspornen und antreiben. Und hier sehen wir, wenn es um die Rechtfertigung aus Gnade geht, dann gibt es keine Gnade. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Wenn es bei Rechtfertigung um Gnade geht, dann gibt es keine Gnade. Damit will ich sagen, dann müssen wir unseren Standpunkt verteidigen. Allein aus Gnade, dann dürfen wir nicht weichen. Wenn es aber um nicht so zentrale Fragen geht, dann dürfen wir die größtmögliche Barmherzigkeit üben an unseren Geschwistern. Dann dürfen wir so barmherzig sein, wie Jesus es selber ist. Also im alltäglichen Miteinander, in der Gemeinde und auch sonstiges. Viele Fragen in unserem Gemeindeleben, Musikstil, Gottesdienstform, andere Dinge, da können wir barmherzig sein. Wenn es ums Evangelium geht, dann müssen wir einen Standpunkt haben. Und Paulus schreibt selber sogar an die Philipper, ihm wurde zugetragen, dort sind Menschen, die verbreiten das Evangelium nicht aus reinen Motiven. Und Paulus sagt, gut, dann sind es eben nicht reine Motive, aber Hauptsache das Evangelium wird ausgebreitet. Also Paulus wusste, auch da kann man barmherzig und gnädig sein. Und aufpassen müssen wir, wenn wir gewisse Randfragen zu Heilsfragen machen. Wenn wir sagen, an diesen Fragen entscheidet sich das Heil, dann kann das Evangelium verdreht werden. Dann ist das Evangelium vermischt mit vielen anderen Dingen, die da drinnen nichts zu suchen haben in diesem Evangelium. Und Paulus schreibt an die Korinther sehr freundlich und er sagt, ich danke Gott für euch, ihr lieben Korinther. Ihr habt so viel Gaben, obwohl bei den Korinthern so viel durcheinander war und so viel zu ordnen, geordnet werden musste. Aber an die Galater sagt Paulus, und dort sehen wir, der Ton wird viel schärfer von Paulus, er dankt nicht, sondern er steigt gleich sehr hart ein und sagt, wer hat euch verzaubert? Wieso seid ihr bereit, die Gnade wieder hinter euch zu lassen und wieder zu alten Denkmustern zurückzukehren? Bin ich bereit, das Evangelium zu verteidigen, koste es, was es wolle? Bin ich bereit, nach dem Evangelium zu handeln? Bin ich bereit, authentisch zu leben nach dem Evangelium? Nicht zu heucheln? Und sind wir bereit, barmherzig zu sein, wenn es um Dinge geht, die Randfragen sind, die nicht so zentral sind? Da dürfen wir barmherzig sein und dort Liebe und die Freundlichkeit Jesu zeigen. Amen.